Gott segne euch am heutigen Tag, am heutigen Abend, in der heutigen Nacht, zu welcher Stunde auch immer ihr euch setzt, um die Predigt euch anzuhören, um zu lesen und nachzusinnen im Herrn. Wir widmen dem Herrn diese 1,5 Stunden oder vielleicht auch ein bisschen mehr, um dem Herrn zu sagen, wie sehr wir ihn lieben und wie sehr wir uns wünschen, ihm diese Zeit zu widmen, im Geist, im Körper, mit unserem ganzen Herzen. Wollen wir dem Herrn diese Lobpreisungen widmen, wenn wir die Bibel lesen, nachsinnen, analysieren, tiefgründig analysieren und den Herrn loben mit den Liedern und mit unserem Herzen, dass unser Geist sich erfreut in der Lobpreisung. Denn der Herr verdient alles. Einen Gruß an euch alle, liebe Brüder und Schwestern, auch ihr, die ihr neu seid und ihr zum ersten Mal hier seid heute. Mein Gott möge mit euch sein, er möge euch segnen. Er möge euch an eurer Hand führen auf diesem Weg der Vollkommenheit, dem wahrhaftigen Evangelium des Herrn Jesus Christus. Für ihn sei der Ruhm und die Ehre und die Lobpreisung. Ihr könnt euch setzen, nehmt Platz und wir werden heute die Bibel öffnen. Ich möchte euch erzählen, Hebräer haben wir bereits beendet und heute werden wir mit Jakobus 1 weitermachen. Jakobus. Das ist das Buch, welches nach Hebräer kommt. Und wir werden im Kapitel 1 lesen. Und wir werden nachsinnen und lernen, was dieser Apostel hier der Versammlung mitteilt, der Kirchengemeinde mitteilt, was der Herr ihm offenbart hat. Und der Herr zu jener Zeit, er war mit seinen Aposteln und hat ihnen die Doktrin offenbart. Heute genauso offenbart der Herr seine Doktrin den ehrlichen, aufrichtigen Herzen, die ihn tiefgründig und ehrlich lieben und sich wünschen, sich danach sehnen, den Willen des Herrn zu tun und ihn zu erfreuen in allen Dingen. Und wir danken dem Herrn. Wir danken dem Herrn. Lasst uns lesen vom Vers 1 bis 11 und dann werden wir lesen im Alten Testament, um das, was wir hier von den Aposteln lesen, auch zu bestätigen im Alten Testament. Das, was Gott versprochen hatte durch die Propheten im Altertum. Und hier steht geschrieben, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, seid gegrüßt. Dieser Brief von Jakobus ist gewidmet den 12 Stämmen. Man sieht hier, dass zu jener Zeit diese 12 Stämme Israels, sie hatten bereits die Erkenntnis des Evangeliums unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl, so wie es auch in allen Versammlungen geschieht, zu allen Zeiten, nicht alle glauben dem Wort des Herrn und nicht alle sind Täter des Wortes. Jedoch hier hat Jakobus sich an diese 12 Stämme gewandt. So wie auch wir uns manchmal an diese 60 Länder wenden, obwohl es in einem dieser Länder vielleicht nur 10 Gläubige gibt. Aber dort sind diese 10 Herzen, die nach Gott suchen, die an Gott glauben und Gott glauben und Gott, der sie auch segnet. Und so erfüllt uns dies mit sehr viel Zufriedenheit. Zu wissen, dass der Herr auf die Herzen schaut, auch wenn es wenige sind an Zahl. Der Herr ist jedoch dort, um uns zu segnen. Und er gibt ihnen seinen Geist. Und das ist das Wunderbare, das Schöne. Ich erwähne immer die Mauritischen Inseln, denn das ist eine sehr weit entfernte Insel, weit entfernt von uns hier. Und dort gibt es eine Gruppe. Und durch die Pandemie haben sie sich festgehalten an den Lehren, die im Internet gezeigt wurden. Und jetzt schreiben sie mir und sind glücklich und erzählen mir, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben. Wir sehen, dass Gott existiert und dass Gott an allen Orten ist und Gott ist Macht. Und an jenen Orten, die so weit entfernt scheinen, da ist auch Gott und gibt seinen Geist, verteilt seinen Heiligen Geist. Und dass sie dort auch prophetisch reden mögen. Was für eine Freude. Ein Gruß an all jene dort. Und auch ein Gruß an alle Brüder und Schwestern in Patagonien, die sich dort versammeln und glücklich sind und die Taufe mit dem Heiligen Geist suchen und die geistlichen Gaben. Einen Gruß an alle. Bitte seid nicht eifersüchtig, wenn ich nicht jeden einzeln grüße. Sag nicht, dass ich jemanden bevorzuge. Gut, machen wir weiter. Hier der Apostel Jakobus sagte, dass dieser Brief an die 12 Stämme, für die 12 Stämme ist. Und er sagt im Vers 2, meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Er sagt hier, wenn sie in Prüfungen fallen, Schwierigkeiten, Trübsal, Anfechtungen, dass sie Freude haben sollen. Freude sollen sie im Herrn haben. Denn wenn man auf den Herrn vertraut, dass er diese Schwierigkeit wegnehmen würde, das bringt Freude in einem hervor. Und im Vers 3, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, das heißt, im Moment der Prüfung, wird dieser Glaube Geduld hervorbringen. Zu jener Zeit wurden sie verfolgt, weil sie das Evangelium des Herrn predigten. Und sie mussten viele Anfechtungen erdulden, viele Prüfungen erleiden, viel Trübsal. Diese gibt es heute nicht in der Kirche. Diese Gruppe von Schwierigkeiten gibt es nicht. Diese Art von Verfolgung, wie es damals gab, und diese Opfer, wie sie damals, die Gläubigen, behandelt wurden zu jener Zeit, das gibt es heute nicht mehr. Es waren sehr schwierige Prüfungen. Aber Jakobus sagte, erlebt diese Prüfungen mit Freude, denn diese Prüfungen bringen sehr viel Geduld hervor. Das heißt, macht weiter. Wenn es heißt, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt, das heißt, wenn sie Prüfungen erleben, das wird Geduld hervorbringen. Der Herr wird sie nämlich stärken und wir machen weiter und werden dann zum Ziel gelangen. Im Vers 4 steht, die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen. Das heißt, es ging nicht nur darum, Geduld zu haben, sondern man musste auch handeln. Handeln, weitermachen, die Arbeit, die geistliche Arbeit des Herrn weiterführen, weiter im Gebet bestehen, weiter die Lektüre in der Bibel lesen, weiter nach dem Heiligen Geist suchen und die geistlichen Gaben suchen, weiter nach der Vollkommenheit streben, nach dem Lebenswandel, die Sünde zu verlassen, die Schwächen beiseite zu legen. Das musste man weiterhin tun. Das sind diese Werke, die er hier erwähnt. Er sagt aber, die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen, ja, vollkommen, genau, mit diesem Kampf, durch diesen Kampf weiterzumachen und zu versuchen, sich zu ändern, sich vom Bösen abzuwenden, das bringt in unserem Leben die Vollkommenheit hervor. Das führt zur Vollkommenheit, denn der Herr sagt, wir müssen alle die Vollkommenheit erlangen. Denn er wird eine vollkommene Kirche errichten, erheben, ohne Runzeln, ohne Flecken. Und die wird er für sich bereithalten. Und der Apostel, er sagt hier, in diesen schwierigen Momenten in unserem Leben, das wird Geduld hervorbringen, diese schwierigen Momente. Und wir müssen aber sehr viel Freude haben. Und dies müssen wir auch mit Werken, mit Taten zeigen, dass wir Freude haben, dass wir glücklich sind im Herrn, indem wir gute Taten tun, indem wir die Arbeit weitermachen und ein heiliges Leben führen. Und er sagt also, die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, er sagt hier, wenn einer von euch den Weg des Herrn nicht verstehen kann, der nicht verstehen kann, was es bedeutet, Geduld zu haben, die Prüfungen zu erdulden, weiterzumachen, standhaft zu sein, was es bedeutet, sich zu verändern, gute Taten zu tun, zu handeln, gute Dinge zu tun. Nicht nur vor Gott, sondern auch an unserem Nächsten, in unserem persönlichen Leben, mit unserer Familie, ein gutes Leben zu führen. Wenn jemand dies nicht versteht, was es bedeutet, ein vollkommenes Werk zu führen, der soll den Herrn um Weisheit bitten, um diese Weisheit, damit Gott ihm diese Weisheit geben möge und die Person verstehen kann, den Weg des Herrn und was es bedeutet, dass ich Geduld haben muss, erdulden muss, weitermachen muss und dass ich vollkommen sein muss und dass ich auch gute Werke vor dem Herrn präsentieren muss. Herr, das muss ich verstehen. Hilf mir, lehr mir. Lehr mich, damit ich verstehen kann, wie ich gut vor dir leben kann, um dich an allen Dingen erfreuen zu können. Dafür muss man um Weisheit bitten, den Herrn. Im Vers 5 steht das also. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Es heißt hier, wenn wir aufrichtig sind, wenn wir wahrhaftig mit dem Wunsch haben, den Herrn zu erfreuen und wir ihn bitten, dass er uns diese Weisheit geben möge, um seine Wege zu verstehen und ein erfreuliches Leben vor ihm zu führen, dann wird er uns diese Weisheit gewähren. Er wird uns diesen Wunsch gewähren. Er wird unser Gebet erhören, so wie wir ihn bitten. Und im Vers 6 steht geschrieben, er bitte aber im Glauben. Er soll glauben. Wir sollen glauben, dass wir von Gott eine positive Antwort empfangen werden. Und es heißt hier, er soll nicht zweifeln. Wenn du bittest zu Gott und betest und du zweifelst in dem Moment, dann ist es eine Person, die hier steht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge. Wir sehen die Meereswogen, die wird hin und her geworfen, wo der Wind ihn auch hintreibt, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Und so vergleicht er uns hier. Er vergleicht diese Menschen hier so, die zweifeln, die beten, zu Gott beten und sie bekommen eine prophetische Rede, wo Gott Versprechen macht, diese Personen, Versprechen der Segnungen, dass die Person weitermachen muss und sich und standhaft sein muss, Überzeugung haben muss, geduldig sein muss, beten soll und zu Gott flehen. Und die Person zweifelt aber. Es kommt der Moment, wo die Person dann zweifelt, den Mut verliert und viele fallen dann ab vom Weg Gottes. Diese Personen werden verglichen mit einer Meereswoge. Und Gott möchte aber nicht, dass wir wie eine Meereswoge sind, sondern dass wir wie ein Berg sind. Erinnert euch, es gibt einen Psalm, ich glaube, das ist der Psalm 125, bin mir nicht sicher, wo steht, jene, die auf Gott trauen, die sind wie der Berg Zion. Es heißt dort nicht, dass sie sind wie eine Meereswoge, sondern wie ein Berg, der Berg Zion. Und das möchte Gott von uns, dass wir sind wie der Berg Zion. Dass wir diesen Glauben, diese Sicherheit, diese Überzeugung im Herrn haben, dass Gott uns erhören wird, dass er uns segnen wird. Aber ihr wisst, dass wir dafür ein erfreuliches Leben vor Gott führen müssen. Denn ansonsten wird Gott uns auch nicht belohnen, wenn wir das tun, was wir nicht tun sollten, wenn wir in Sünde leben. Im Vers 7 steht, ein solcher Mensch denke nicht, ein Mensch, der zweifelt, der wie eine Meereswoge ist, der soll nicht denken, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Wenn sie wie die Meereswoge sind, die nicht standhaft ist, die einen Tag glaubt und morgen nicht glaubt und dann vielleicht wieder doch und dann wieder nicht, der Herr wird diese Person nicht segnen. Im Vers 8, ein Zweifler ist unbeständig. Das ist eine Person, die heute sagt, ich glaube, morgen glaubt sie nicht, heute bin ich glücklich, heute bete ich, suche den Heiligen Geist, ich tue alles mit Freude. Und dann verliere ich den Mut, da kommt die Trägheit, die Faulheit und die Person vergisst, dass sie das von Gott suchen wollte, dass sie Gott erfreuen wollte, dass sie das Geistliche suchen wollte. Das ist die Person, die auch wie ein Zweifler genannt wird. Die ist unbeständig auf allen Wegen des Herrn. Und da die Person unbeständig ist, kann sie die Segnung des Herrn nicht empfangen. Wir sollen zum Herrn bitten, dass er uns Weisheit gebe, damit er uns helfen möge, damit wir keine Zweifler sind, damit wir nicht unbeständig sind. Wir sollen den Herrn um Weisheit und Intelligenz bitten. Wozu? Damit ich verstehen kann den Weg des Herrn, damit ich seine Versprechen verstehen kann, damit ich sein Wort, seine Doktrin, seine Lehre verstehen kann, damit ich verstehen kann, wenn ich weitermache und geduldig bin und erdulde, die Prüfungen erdulde, dann werde ich eines Tages das Ziel erlangen und ich werde den Lohn erhalten. Und wir sollen den Herrn deshalb, genau deshalb um Weisheit bitten. In Vers 9, da steht, der Bruder aber, der niedrig ist, der demütig ist, rühme sich seiner Höhe. Hier sagt der Apostel, er spricht hier von zwei Arten von Personen. Ein Bruder, der niedrig ist, das heißt, der arm ist im Finanziellen, im Materiellen. Und der andere, der ist reich, aber im Materiellen. Und beide befinden sich auf dem Weg des Herrn. Der Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Er rühme sich seiner Höhe. Das bedeutet, er soll auf sein geistliches Leben achten. Er weiß, dass er nach Gott sucht, mit seinem ganzen Herzen, mit Aufrichtigkeit. Und dass Gott ihm Verheißungen gemacht hat. Und er aber zufrieden ist mit dem, was er hat, weil er nach dem Geistlichen trachtet. Und die materiellen Dinge des Lebens, die lässt er beiseite. Diese Person, dieser Bruder, der arm ist, der niedrig ist, er wird sich rühmen in seiner Höhe. Das heißt, in dem, was Gott ihm gegeben hat, die Verheißungen, wie Gott ihn tröstet, wie Gott ihn gesegnet hat in einigen Aspekten, wie Gott ihm Gaben gegeben hat. Und er ist glücklich damit. Und der andere Bruder aber, der ist reich, das heißt, er hat viel Geld. Er wird sich rühmen in seiner Niedrigkeit. Wieso? Weil er wie eine Blume des Grases vergehen wird. Das heißt, dieser vertraut vielleicht zu viel auf seinen Reichtum und ist geizig auf bestimmte Art und Weise, gierig, und sein eigenes Geld wird ihm nicht erlauben, sich auf dem Weg des Herrn zu vertiefen, den Weg des Herrn zu suchen, weil er immer auf das Materielle achtet. So wie es auch dem reichen Jüngling gegangen ist. Er ist zum Herrn Jesus Christus gekommen und hat gesagt, Herr, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erlange? Und der Herr Jesus Christus antwortet ihm, erfülle die Gebote. Und er sagte, ich habe die Gebote des Herrn erfüllt seit meiner Jugend an. Und er hat sie alle aufgezählt. Und der Herr sagte, ja, du hast die Gebote erfüllt, aber etwas fehlt dir. Und das ist, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen, weil der Herr hat in ihm diese Gier gesehen, diesen Geiz gesehen, er hatte sehr viel Geld. Aber er wollte es mit niemandem teilen. Er wollte keine gute Tat tun in einem Moment des Lebens. Er wollte niemandem helfen, der die Hilfe brauchte. Er sah viele arme Menschen, die kein Essen hatten, keine Kleidung hatten. Und er hat ihnen nichts abgegeben, weil er eben geizig war. Und er war aber ein Gläubiger des Gesetzes Mose. Und der Herr Jesus Christus sagte, dies fehlt dir. Im Evangelium ist es genauso. Hier sagt der Apostel, er spricht über diese zwei Arten von Gläubigen. Der eine, der arm ist und der andere reich im Finanziellen. Und der Reiche kümmert sich mehr um das Materielle. Deshalb wird er eben diese Macht Gottes, diesen Rückhalt Gottes nicht erfahren, damit er Gott dient mit geistlichen Gaben in der Versammlung und Früchte tragen kann oder gute Werke vor den Herrn bringen kann. Es gibt diese Klassen, diese zwei Arten von Personen. Es ist keine Sünde, Geld zu haben oder reich zu sein. Nein, wir schätzen die Reichen nicht gering, sondern er macht hier einfach einen Unterschied, wie sich der Arme verhält und wie sich der Reiche verhält, der viel Geld hat. Der vergisst den Herrn, weil er sein Auge auf das Materielle gerichtet hat und er vergisst, dem Herrn zu erfreuen. Wir sehen also, wie der Apostel Jakobus hier vertieft hat die Lehre, das persönliche Leben jedes Einzelnen, die Situationen, die er gesehen hat in der Kirchengemeinde zu jener Zeit. Aber wir sehen genauso heutzutage diese Dinge, diese Situationen, dass es sie genauso gibt. An einem Ort in der Bibel steht auch, die Personen, die viel Geld haben, die suchen Gott nicht, weil sie sagen, sie brauchen Gott nicht. Warum sollten sie ihn brauchen? Sie brauchen nicht Gott zu fragen, weil sie alles haben im Leben. Das ist etwas sehr Schwieriges, dass eine Person, die Geld hat, die reich ist, nach Gott sucht. Es heißt, eine Person, die reich ist und nach Gott sucht, ist eine demütige Person, die nicht auf ihren Reichtum vertraut, sondern sie sucht nach Gott und will den Herrn erfreuen. Und das ist das Schöne. Hier heißt es also, jener, der auf sein Reichtum vertraut und nicht wirklich nach dem Herrn sucht, um den Herrn zu erfreuen, diese Person wird verglichen mit einer Blume vom Feld. Es heißt hier, die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken, das heißt dieser Gläubige, dieser reiche Gläubige. Denn wir sprechen hier nicht von den Menschen der Welt, wir sprechen hier von den Gläubigen, von einer Kirchengemeinde, wo viele Menschen hereinkommen, die verschiedene sozialen Schichten angehören. Und alle hören das Wort des Herrn. Und einige bleiben, einige sagen, nein, das ist sehr schön, aber da ich genügend Geld habe, brauche ich nicht nach Gott zu suchen. Ich habe diese Bedürfnisse nicht. Sie denken, wenn sie nach Gott suchen, dann ist es, um reich zu werden, damit Gott Geld sendet oder Häuser oder Autos oder sonst Reichtümer. Nein. Wenn wir nach Gott suchen, dann ist es dazu da, dass wir das ewige Leben erlangen. Wir suchen, wir trachten nach dem ewigen Leben. Und in unserem alltäglichen Leben, von unserer Geburt bis zum Tod, wollen wir Gott als unseren Beschützer in unserem Leben haben, der uns beschützt, vor Gefahren bewahrt, vor dem Bösen, der uns tröstet, Friede und Freude gibt. Denn es gibt so viele schwierige Momente im Leben. Und wir haben aber jemanden, der unsere Tränen trocknet. Und das ist unser Gott. Und danach trachten wir. Wir kommen hier nicht her, um materielle Segnungen zu suchen, obwohl Gott auch vielen materielle Segnungen gibt. Aber das Ziel von uns ist es, die geistlichen Reichtümer zu suchen. Und so, dieser Gläubige hier, dieser Reiche, er wird verderben in allem, was er unternimmt, weil er sein Herz auf das Materielle gesetzt hat zuallererst, anstatt auf sein geistliches Leben. Im Vers 12 steht geschrieben, selig ist, wer Anfechtung erduldet. Wer die Anfechtung erduldet, erinnern wir uns, die Anfechtung, das ist eine Prüfung, die der Teufel einer Person aufstellt, sei es ein Mann oder eine Frau, der ein Trübsal, eine Schwierigkeit, ein Hindernis aufstellt einer Person, damit diese Person dann hinfällt über dieses Hindernis und sündigt, in die Sünde verfällt. Und der Teufel inmitten seiner, der Teufel, wenn dann diese Menschen, die wie Meereswogen sind, denn, und die viele Schwächen in ihrem geistlichen Leben haben, ihr Fleisch wird schwach und verwirrt sie in gewissen Begierden. Er führt die Person, das Fleisch führt die Person dazu, zu gewissen Begierden. Wenn der Feind, der Teufel, diese Anfechtungen aufstellt einer Person, und die Person, die fällt dann in die Falle des Feindes, in diese, und nicht nur der Mensch der Versammlung, der Kirchengemeinde, sondern auch der Mensch hier am Pult steht, am Rednerpult. Der Teufel stellt viele Anfechtungen, Prüfungen auf, Versuchungen. Anfechtung, Versuchung, Prüfung, das ist dasselbe. Und der Teufel ist bereit, um die Schwachpunkte des Menschen zu erkennen. Welches ist sein Schwachpunkt? Was gefällt dieser Person? Der Teufel beginnt, die Person zu beobachten und kennenzulernen. Und dann beginnt er sofort, Fallen aufzustellen, damit diese Person in Sünde verfällt. Damit diese Sünde, diese Person sündigt. Männer und Frauen. Und hier sehen wir, wie der Apostel so viele Beispiele aufzählte. Aber es gab auch viele gläubige Männer und Frauen, die aufrichtig waren, stark waren. Die haben sich niemals von ihren Schwächen des Fleisches überwältigen lassen, sondern sie waren stark und standhaft, wie der Berg Zion. Und es heißt hier, dass der Herr diese Person selig nennt. Selig. Selig ist, wer Anfechtung erduldet. Wer vor dieser Anfechtung flieht, davon flieht und nicht in die Hände des Feindes fällt, sondern den Herrn so sehr liebt, dass er davon flieht, weil er Gott erfreuen möchte. Denn es heißt, denn nachdem er bewährt ist, dieser Mann, diese Frau, wird er oder sie die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Gelobt sei der Herr. Dieser Mann oder diese Frau, die haben die Anfechtung erduldet. Das heißt, sie sind davongelaufen. Sie sind nicht in diese Anfechtung, in diese Prüfung, in diese Falle hineingetappt, sondern der Herr, sie sind bewährt und haben dann das ewige Leben erlangt. Sie werden es erlangen. Und der Herr sagt, komm zu mir. Komm zu meiner ewigen Ruhe, empfange deine Segnung. Du warst treu, gelobt sei der Herr. Das wollen wir, dass unser Gott uns helfen möge, dieses Leben so zu führen. Er wird uns helfen. Und deshalb müssen wir den Herrn um Weisheit bitten. Herr, gib mir Weisheit, damit ich das Gute vom Bösen unterscheiden kann, damit ich unterscheiden kann, was ich tun soll, was ich lassen soll, was ich von mir entfernen soll, was ja, was nein. Herr, gib mir Weisheit. Weisheit, damit ich deine Wege verstehen kann, damit ich den Weg der Vollkommenheit verstehen kann, damit ich die Dinge gut verrichten kann. Gib mir Weisheit, um auch die Prüfungen bestehen zu können, die der Feind für mich aufstellt. Gib mir Weisheit, Herr, hör auf mein Gebet. Im Vers 13 steht, niemand sage, wenn er versucht wird oder geprüft wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Diese Versuchung ist eine Sünde, die der Teufel deiner Person aufstellen möchte. Die Person soll nicht sagen, es ist Gott, der Person erlaubt, in diese Sünde zu fallen, diese Sünde zu begehen. Ah, das war Gott. Es war Gott, der sagte, ich soll meine Pflicht erfüllen. Und dann bin ich dorthin gegangen und habe Unzucht, Ehebruch begangen, weil Gott zu mir sagte, dass ich so, wie ich lebe, gut lebe. Und das ist eine Prüfung, die Gott mir aufgestellt hat. Ich werde den Herrn einfach um Verzeihung bitten. Die Personen, die versuchen, sich dann zu rechtfertigen. Aber es heißt hier, Gott, er versucht niemanden zum Bösen. Gott sagt zu niemandem, er soll das Böse tun, sondern Gott orientiert uns und sagt immer, wir sollen das Gute tun. Gott korrigiert uns, er belehrt uns, er mahnt uns. Das macht Gott. Er lehrt die Person, dass sie fliehen soll vom Bösen, von der Sünde. Denn jener, der das Böse tut, das ist der Feind. Und im Vers 14 steht, Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand, sondern ein jeder Mensch, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Wenn, das heißt seine eigene Begierde, das gibt zu verstehen, die Person hat eine Schwäche in ihrem Fleisch, in ihrem Körper, hat eine materielle, eine fleischliche Schwäche, eine sündhafte Schwäche. Der Körper möchte diese Begierde stillen. Und der Teufel, der kommt da sofort her und er stellt da dieser Person all diese Fallen auf, die Versuchungen in dieser Begierde. Wenn ein Mann zum Beispiel, ein Mann, der gerne die Frauen anschaut, und er sagt, Herr, nimm mir das weg, ich möchte nicht sündigen, ich möchte nicht sündigen gegen Gott mit meinen Gedanken. Und dieser Mann, er schaut nach der ersten Möglichkeit, die es ihm anbietet, weil sein Fleisch, seine Begierde, der reizt ihn dazu, dies zu tun. Und der Teufel ist da bereit, die Schwäche dieses Mannes zu kennen. Und er sagt, ich werde alles vor seine Augen bringen, was ihm gefällt, was er gerne anschaut. Das werde ich machen, das sagt der Teufel, der Feind. Und da beginnt er, all diese Dinge vor seine Augen zu bringen, wo er auch hingeht, bis diese Person, da sie nicht standhaft ist, sondern wie eine Meereswoge ist, die wird dann fallen in die Falle des Teufels. Wenn wir aber, da wir aber uns kennen, wir kennen uns selbst, wir kennen unsere Schwächen, unsere fleischlichen, sündhaften Schwächen. Und da wir aber Gott erfreuen wollen, muss ich fliehen und zum Herrn sagen, Herr, hilf mir, nimm diese Schwäche von mir, denn ich möchte nicht in die Falle des Feindes fallen. Und wenn ich stark bin und aufrichtig mit Gott, dann wird Gott mir bestimmt sofort helfen und mich davon befreien von dieser Schwäche. Denn ich werde nicht in die Falle des Feindes fallen. Ich werde dies nicht tun, weil ich meinen Gott erfreuen möchte. Wir wollen unseren Gott erfreuen. Und da beginnt ein Kampf. Wir beginnen da zu kämpfen, gegen diese Begierde anzukämpfen, gegen diese Versuchungen, diese Anfechtungen des Feindes zu kämpfen, weil wir Gott lieben und weil wir Gott erfreuen wollen. Und wenn der Herr unser Kampf sieht, wenn er sieht, dass wir wirklich wollen, dass wir ihn wirklich erfreuen wollen, dann hilft er uns sofort. Wir danken dem Herrn dafür. Und diese Person, wenn sie versucht wird, aufgrund ihrer eigenen Begierde oder ihrer eigenen Schwäche, dann wird gereizt und gelockt wird. Im Vers 15. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Das heißt, die Begierde empfangen hat, das heißt, wenn sie in ihre Schwäche verfallen ist, dann kommt die Sünde hervor, da wird die Sünde geboren. Das heißt, sie endet dann damit, Ehebruch zu begehen, Unzucht zu begehen. Und so viele Schwächen gibt es, so viele Sünden, fleischliche, körperliche Sünden. Die Person fällt dann in die Sünde. Und es heißt dann, die Sünde aber, lesen wir weiter, danach, wenn der Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert was? Den Tod, den geistlichen Tod. Den geistlichen Tod. Das bedeutet, dass diese Person, wenn sie in diese Anfechtung, in diese Versuchung des Teufels gefallen ist, weil sie diese Begierden hat, diese Schwächen hat, weil sie nicht aufrichtig war mit Gott, weil sie nicht stark war, nicht standhaft war, dann beginnt ein sündhaftes Leben und der Tod wird diese Person überraschen und sie wird das ewige Leben verlieren. Denn dieser Tod, das bedeutet, das ewige Leben zu verlieren. Im Vers 16. Irrt euch nicht, meine Lieben. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Er, das heißt unser Gott, hat uns geboren nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit, damit wir die Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Das heißt, unser Gott. Durch seinen Willen sind wir geboren, durch das Wort der Wahrheit, das ist das Evangelium des Herrn Jesus Christus, damit wir, die Gläubigen des Herrn Jesus Christus, die Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Warum Erstlinge seiner Geschöpfe? Denn jemand kann sagen, die Erstlinge seiner Geschöpfe waren aber Adam und Eva. Das könnte jemand sagen. Nein, Adam und Eva und alle Personen im Altertum, sie waren nicht die Erstlinge, weil hier wird von den Erstlingen seiner Geschöpfe gesprochen, von einem neuen Leben, von einem Leben der Erlösung, vom Evangelium des Herrn Jesus Christus, als er sagte, der Herr sagte, er würde jene, die an ihn glauben würden, die würden zu einem neuen Mann, werden neu geboren werden. Und er sagte auch, bei dem Obersten der Juden, du musst von neu geboren werden. Und der Mann hat ihn nicht verstanden. Er sagte, aber wie kann ich von neuem geboren werden? Soll ich von neuem in den Leib meiner Mutter hineingehen? Nein, an Jesus Christus sollst du glauben. Der Herr sagte, glaube an mich. Und wenn du an mich glaubst, dann wirst du von neuem geboren werden. Von neuem geboren werden, das bedeutet, ein Erstling zu sein, die Erstlinge seiner Geschöpfe, die Erstlinge Gottes zu sein, von seiner Schöpfung. Das war nicht Adam und Eva und die restlichen Menschen, sondern jene, die geboren werden im Evangelium des Herrn Jesus Christus. Denn er sagte, sie sind die Erstlinge. Denn der Herr zählt nicht das materielle, physische des Lebens, sondern der Herr schaut auf das Geistliche. Und der Herr sagte, das Himmelreich, das ist nicht Essen und Trinken, das ist nichts Materielles. Das Himmelreich, das ist geistlich. Das Himmelreich, das Reich ist geistlich. Es ist nicht von dieser Welt, sagte der Herr. Es ist ein geistliches Reich. Und alle seine Gläubigen, die von neuem geboren werden und von neuem geboren werden, weil sie an den Herrn Jesus Christus glauben, sie sind diese Erstlinge seiner Geschöpfe. Und ich lese nochmals den Vers 18, der sagt, Gott hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir die Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Der Herr wird sagen, meine Schöpfung, meine Erstlinge sind jene, die sich bekehrt haben zu meinem Evangelium. Das hat nichts mit diesen Tausenden von Jahren zu tun, die vergangen sind, sondern machen wir jetzt weiter mit dem Vers 19. Ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören. Er sagt hier, ein jeder Mensch, da bezieht er sich auf Männer und Frauen. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören. Das heißt ehrlich. Er soll glauben, er soll sein Herz bereitstellen, um das Wort Gottes zu hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, langsam zum die sündhaften Dinge zu tun. Das heißt, er soll eine gemäßigte Person sein. Sie soll zuerst das Wort Gottes hören. Sie soll nicht leichtfertig sprechen, reden oder an etwas zweifeln, sondern auf den Herrn vertrauen. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Der Zorn des Menschen tut nicht, was vor Gott recht ist. Hier spricht er auch von Menschen, die bestimmt zu jener Zeit in Frage stellten, nicht glaubten, zweifelten. Und sie waren dort und störten das geistliche Leben der anderen Gläubigen. In einer Kirchengemeinde, in einer Versammlung. Und der Apostel, er musste lehren, dass sie weise sein sollten und besser nicht sprechen sollten und nicht das geistliche Leben der anderen zerstören sollten. Denn er spricht ja auch vom Zorn der Menschen, von den Ungläubigen, die die Dinge nicht gut verrichteten, sondern in der Versammlung viele störten. Und er sagte, es war besser, bereit zu sein, um das Wort des Herrn zu hören vor der Bosheit. Im Vers 21, darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit. Das ist all die Sünde, welche die Menschheit getan hatte und auch immer noch tut. Und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Das Wort, das gepflanzt ist, das heißt das Wort, das Evangelium des Herrn Jesus Christus, nehmt es an mit Sanftmut, mit Demut. Denn dieses Wort wird uns erlösen. Und zu jener Zeit sagt er auch, dieses Wort, das euch in euch gepflanzt ist, das wird euch erlösen. Und diese Verse sind auch für uns, für unser persönliches Leben, für unser geistliches Leben, sind diese Worte hier. Diese Ermahnung des Apostels gilt auch für uns. Denn heute sehen wir genauso, dass die gleichen Dinge geschehen. Wir sehen viele Menschen, die so viele Dinge in Frage stellen und so viele Fragen stellen und denken und sagen, Dinge sagen und denken, verborgene Geheimnisse, die sie nicht kennen und nur dazu da sind, um die geistlichen Leben zu zerstören der anderen. Deshalb, das Wort Gottes ist immer dasselbe. Die Jahrhunderte vergehen, die Generationen vergehen, aber das Wort des Herrn ist immer dasselbe. Es wird sich nicht verändern. Im Vers 22 steht, seid aber Täter des Worts. Das heißt, tut das Wort Gottes. Erfüllt das Wort Gottes. Nicht nur die Gebote, die einfachen Gebote wie der reiche Jüngling, sondern auch andere Dinge, wie der Herr es zu ihm sagte, zu diesem reichen Jüngling. Ja, du hast die Gebote erfüllt, aber etwas fehlt dir. Sei großzügig. Sei barmherzig mit den anderen. Reich jenen die Hand, die deine Hilfe benötigen. Hilf den anderen. Ohne Geiz, ohne Gier. Das fehlt dir. Schaut, an wie vielen Dingen es dem reichen Jüngling gefehlt hat. Wir sollen Täter des Wortes sein und nicht nur Hörer. Denn Hörer gab es zu jener Zeit und Hörer gibt es genauso heute. Und hier steht, dass jene, die nur Hörer allein sind, die betrügen sich selbst. Sonst betrügt ihr euch selbst. Die betrügen auch die Menschen in der Welt draußen. Diese Hörer, das sind dann diese großen Philosophen, Theologen, die behaupten, viele Wege des Herrn zu kennen, die Bibel interpretieren können, aber sie sind keine Täter des Worts. Und sie betrügen somit viele andere Menschen. Sie betrügen sie. Aber wir müssen ehrlich sein, aufrichtig mit dem Herrn. Wir sind hier in diesem Kampf, dass wir diese Segnungen erlangen, diese himmlischen Segnungen erlangen. Wir wollen den Herrn erfreuen in allen Dingen. Wir wollen dieses Leben führen, welches er von uns erwartet. Wenn er zu uns sagt, seid heilig, denn ich bin auch heilig, das sagt der Herr zu uns. Und wir sind hier in diesem Kampf, um diese Heiligkeit zu erlangen, dieses Ziel zu erlangen. Im Vers 23 steht, denn wenn eine Person ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, das Wort des Herrn nicht erfüllt, nicht handelt, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Es heißt dann, im Vers 24, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stunde an, wie er aussah. Und ich denke, der Apostel, Er hatte absolut recht, denn das stimmt. Es stimmt. Und hier, ich möchte ein bisschen lesen in Jesaja möchte ich lesen, wo der Herr durch den Propheten Jesaja zu seinem Volk sprach und er lehrte sie, er sandte ihnen diese Nachrichten, diese Botschaften, dass sie sich verändern sollten. Er sagte, sie müssen sich verändern, sie müssen sich verändern. Sie müssen neue Männer, neue Frauen vor Gott werden. In Jesaja, Kapitel 40, werden wir lesen, hier ganz kurz. Jesaja, Kapitel 40, ohne Jakobus aus den Augen zu lassen. Vom Vers 1 bis 6 werden wir lesen. Jesaja 40, 1 bis 6. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich, das ist das Volk des Herrn, und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Hier spricht er zu den Übriggebliebenen, die erlöst werden sollen. Er sagt, denn sie hat, dass ihre Sünden vergeben sind. Der Herr sagte, er würde den Tröster senden. Er würde den Erlöser senden, den Erlöser, den Herrn Jesus Christus, den Gesandten Gottes. Er würde ihn senden, damit er trösten würde und die Sünden vergeben werde. Und der Herr sagte im Vers 3, es ruft eine Stimme. Hier bezieht er sich auf Johannes den Täufer, als er hinauszog, um zu predigen. Als der Johannes der Täufer sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahegekommen. Und hier steht, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Er sagt, die Herzen, sie sollen sich ändern, denn sie alle befinden sich in der Sünde. Alle leben in der Sünde. Sie sind auf dem falschen Weg. Er sagt, du musst die Bahn eben machen. Und im Vers 4. Alle Täler, das sind Personen von jener Zeit. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Diese Berge und Hügel sind die Menschen, die regierten. Das waren jene, auch die Priester waren, die das Volk leiteten. Er sagte, die Berge und Hügel sollen sich erniedrigen und die Täler sollen erhöht werden. Das heißt, tut Buße, wendet euch ab von der Sünde, denn der Herr kommt, der Tag ist gekommen. Wenn ihr euch in der Sünde befindet, dann wird er euch zerstören in der Sünde. Aber wenn er kommt, dann wird er auch bereitgestellte Herzen finden, die bereit sind, das Wort der Erlösung zu empfangen. Und im Vers 5, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch, alle Menschen miteinander wird es sehen. Und so geschah es, als der Herr da kam, da haben alle den Herrn gesehen. Einige haben ihn kritisiert und sagten, aber wenn er doch der Sohn Josefs ist und Maria, wir kennen seine Brüder und Schwestern, wir kennen sie, wir wissen, wer sie sind. Wie soll es denn sein, dass dieser der Sohn Gottes ist, dass er dieser Messias, der Gesandte ist, der König, der erlösen wird? Das ist unmöglich. Und es hat sich erfüllt, was geschrieben steht. Alle haben ihn gesehen als Mensch, wie er sich offenbart hat, Wunder getan hat, Zeichen getan hat, wie er das Gesetz Mose lehrte und es gleichzeitig auch erfüllte, um es dann zu annullieren, so wie es hier in Jesaja geschrieben steht. Alles Fleisch, das heißt alle Menschen, miteinander wird es sehen, die Herrlichkeit des Herrn, den Sohn Gottes werden sie sehen, den Erlöser. Und sie haben ihn gesehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme. Predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alles seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das ist das, was der Herr sagt über die Menschen. Aber dieser Mensch, auch wenn er mit der Blume des Feldes verglichen wird, als Mensch, ohne Gott, ist der Mensch wie eine Blume, die am Morgen aufgeht und am Nachmittag dann vertrocknet, verwelkt, verdorrt. So ist die Person, die ohne Gott wandelt. Aber wenn wir mit dem Herrn wandeln, wenn wir an dieses Evangelium glauben und dieses heilige, rechtschaffene Leben führen vor Gott und ihn um Weisheit bitten, damit wir seine Wege verstehen mögen, diese Blume wird dann stark sein und der Herr wird diese Blume aufrechterhalten und wird nicht erlauben, dass diese Blume so leicht verwelkt, denn er wird sie aufrechterhalten und er wird sie da haben bis zum Ende, damit sie die Krone des Lebens erlangt. Und das sind die Verheißungen des Herrn. Wenn wir hier nun weitermachen, als der Apostel sagte, wir müssen Täter des Wortes tun, wir müssen das Wort des Herrn erfüllen. Und er vergleicht hier, dass wir nicht sein sollen wie diese Menschen, die denken, sie schauen in einen Spiegel und wenn sie dann weggehen, vergessen sie, wie sie selbst ausgeschaut haben, sondern wir sollen standhaft sein. Wir sollen intelligent sein, weise sein. Wir sollen wissen, wer wir sind, wo wir uns befinden und wohin wir gehen. Auf an wen wir geglaubt haben. Wir sollen stark und mutig sein, damit wir dort zum Ziel gelangen, damit wir so eine starke Blume sein können. Denn Gott ist der Einzige, der diese Blume vom Felde aufrechterhalten kann. Im Vers 25 steht geschrieben, wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit, dieses vollkommene Gesetz der Freiheit, das ist das Evangelium des Herrn Jesus Christus und dabei beharrt in diesem Evangelium des Herrn Jesus Christus und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter von diesem Werk des Herrn Jesus Christus, vom Evangelium des Herrn Jesus Christus. Der wird selig sein in seinem Tun. Gelobt sei der Herr. Ich wiederhole, wenn hier steht, selig ist dieser Herr, Mensch. Und im Vers 26 sagt er zu seinen Gläubigen, denn der Apostel, er sah diese Gegensätze, er sah diese unterschiedlichen Meinungen bezüglich des Weges des Herrn, bezüglich des Evangeliums. Er sagte, wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt er sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Er sagt hier, wenn einer denkt, dass er Gott dient, dass er religiös ist, dass er viel versteht, dass er auf dem vollkommenen Weg ist, auf dem perfekten Weg, aber seine Zunge nicht im Zaum hält, wenn es ein Lügner ist und wenn er auch durch seine Zunge viele betrügt, sagt er, dann ist sein Gottesdienst nichtig. Dann ist seine Religion nichts. Denn die wahrhaftige Religion ist jene, wo Gott sich offenbart, wo der Heilige Geist mit der Versammlung ist, wo der Heilige Geist jeden Mann und jede Frau führt, damit sie ein rechtschaffenes Leben führen, dass er sie orientiert und sie ermahnt auch und die Doktrin lehrt, durch Träume, Visionen, durch die prophetische Rede, durch die Bibel, durch das geschriebene Wort. Auf diese Art offenbart sich Gott. Das ist die wahrhaftige Religion, das ist der wahre Gottesdienst. Jene, die lernen und sich in dieser Versammlung dann befinden und das Werk des Herrn erfüllen, alles erfüllen, nicht nur Hörer sind, sondern diese Täter sind, diese befinden sich in der wahren Religion, im Gottesdienst. Und im Vers 27 sagt der Apostel, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der. Unter anderem die Waisen besuchen und die Witwen gute Taten tun und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Ich würde sagen, auch die Kranken besuchen und den Menschen helfen. Die Personen, die Hilfe brauchen, ein heiliges Leben führen, nicht sündigen. Denn wenn wir in Sünde leben, dann verletzen wir unsere Nächsten durch unsere Sünde. Wir fügen unserer Familie Böses zu, der Gesellschaft, den Nachbarn, der Kirchengemeinde durch die Sünde. Und der wahre Gottesdienst ist aber, wenn wir den Willen Gottes tun, wenn wir uns von der Sünde entfernen, wenn wir all diese Dinge tun. Er zählt hier einige Dinge auf, aber der wahre Gottesdienst ist jener, wo die Menschen ein heiliges und aufrichtiges Leben führen. Es heißt ja auch, ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn sehen. Und der andere Vers heißt, seid heilig, weil ich bin auch heilig. Das heißt, wir müssen handeln. Nicht nur Hörer sollen wir sein, sondern Täter. Es genügt nicht, wie hier zu sagen. Der Apostel hatte bestimmt zu wenig Zeit und hat deshalb nicht so viele Beispiele gegeben. Er sagte, besuch die Witwen und die Waisen. Wir würden heute sagen, sei verantwortungsvoll mit deiner Familie, mit deiner Ehefrau, Ehemann, mit deinen Kindern. Sei standhaft, sei weise in der Erziehung deiner Kinder. Schau auf dein geistliches Leben. Wie ist dein Zeugnis, dein Vorbild bei deiner Arbeit, in der Firma, auf der Universität? Wie ist dein Leben? Du musst aufrichtig wandeln, den Willen Gottes erfüllen. Und wenn du in die Kirchengemeinde gehst, dann hör das Wort Gottes und erfüll das Wort Gottes. Und verwandle dich nicht, sei nicht nur ein Hörer des Wort Gottes und sag, oh, was, wie schön, sondern das bringt es nichts. Wir müssen Täter sein. Und der Herr lädt uns ein hier, dass wir die Vollkommenheit erlangen, dass wir den Weg der Vollkommenheit gehen, beschreiten. Wir dürfen nicht sündigen. Und wenn es Schwächen in uns gibt, wie wir am Anfang sagten, dann sollen wir zum Herrn beten, mit Weisheit, damit wir uns entfernen können, damit wir fliehen können von den Versuchungen, von den Fallen des Feindes und damit wir gute Taten machen können und sie dem Herrn präsentieren können. Und wenn wir in einer Kirchengemeinde sind, wo Gott sich offenbart, denn der Herr möchte seine Kirche vollkommen machen, aber er verlangt auch von uns, dass wir uns bereitstellen, damit er so auch sein Werk in uns vollbringen kann. Der Herr lädt uns ein, dass wir an sein Wort glauben, an sein Evangelium. Wir müssen die Bibel lesen. Lest die Bibel und betet zu Gott. Er möge euch Weisheit geben, damit, wenn ihr die Bibel lest, dass ihr sie versteht und damit ihr euch dann auch verändert zu einem besseren Leben hin, zu einem heiligen Leben hin. Der Herr möge euch segnen und euch helfen. Er möge euch Segnungen senden. Lasst uns beten zu unserem Vater. Gesegneter Gott, allmächtiger Gott. Herr, Vater unseres Herrn Jesus Christus, unser Gott, Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, unser mächtiger Gott. Du bist gewandelt mit Mose in der Wüste mit deinem Volk von Anbeginn an. Du hast dich offenbart, du hast dein Gesetz gelehrt, deine Doktrin, dein Wort gelehrt. Du hast viele Verheißungen gemacht und du hast gesagt, alle müssen dein Wort erfüllen, um das ewige Leben zu erlangen, um die Segnungen von dir zu erlangen und die Krone des Lebens zu erlangen. Und du hast gelehrt und heute lehrst du auch uns. Du lehrst uns deine Wege, dein Wort. Du hast in unser Herz diese Liebe für dich gelegt, diese Freude, diesen Wunsch, diese Sehnsucht weiterzumachen auf deinem Weg, um diese Krone des Lebens, des ewigen Lebens zu erlangen. Aber davor, dass auch wir ein glückliches, fröhliches, friedvolles Leben führen können, voller Freude, voller Ruhe, voller Geduld, voller Friede, voller Hoffnung. Und Herr, danke, wir danken dir für alles, was du uns gibst in unserem alltäglichen Leben. Denn wir vertrauen immer auf dich und wir empfangen von deiner Hand die Segnungen und auch deine Verheißungen. Und du tröstest uns jeden Tag mehr. Danke, danke für den Trost, den du uns gibst durch den Heiligen Geist. Wir loben dich, wir preisen dich, wir rühmen dich. Mein Herr, du weißt auch, dass wir vor dir sind, auch um zu bitten. Denn es gibt viele Notwendigkeiten, viele Männer und Frauen, jene, die sich versammeln in der Kirche. Sie flehen zu dir. spezielle, spezifische Bedürfnisse, weil sie Wünsche in ihrem Herzen haben. Und sie bitten dich, dass du ihnen diese Herzenswünsche erfüllst. Ich bitte dich, erhöre ihre Herzenswünsche und segne sie, jeden Einzelnen. Ich bitte dich auch, Herr, für die Kranken. Wir bitten dich immer für die Kranken, mein Herr. Wir wissen, dass du unser göttlicher Arzt bist und dass du deine heilende Hand ausstreckst über jeden Kranken, jedes Alters. Herr, in deiner Barmherzigkeit wirst du sie heilen, wirst du sie befreien und reinigen. Auch viele Menschen, die Opfer von Hexereien und Zaubereien und Flüchen sind. Ich bitte dich, Herr, strecke deine Hand aus und befreie jeden Einzelnen, reinige sie. Hilf uns, Herr, gib uns Weisheit, damit wir uns vor dir präsentieren können in unseren Gebeten mit vielen Notwendigkeiten, Wünschen und Bedürfnissen und dass du uns antworten mögest. Gib uns Weisheit, um deine Wege verstehen zu können, um deinen Willen erfüllen zu können. Ich bitte dich, segne alle Brüder und Schwestern, alle Personen, die neu sind, die zum ersten Mal hier sind. Segne sie, mein Herr. Gib ihnen Siege, Triumphe in ihrem Leben. Wir danken dir im herrlichen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Gelobt sei der Herr.
Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar. Y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar. Por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a predicar.
Vielen Dank. Gott segne euch. Und es tut mir leid, denn heute ist die Zeit zu schnell vergangen. Ich bitte euch um sehr viel Geduld. Seid geduldig mit mir. Gott segne euch. Eine Umarmung und viele Küsse für die Kinder. Bis bald. Danke.